Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hört Gottes heiliges Wort, wie es aufgezeichnet ist im Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja im 6. Kapitel. In dem Jahr, als der König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, und ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, und mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreinen Lippens und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht, verstocket das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Herr, segne an uns dein heiliges Wort, dass der Same wachse zu einer Pflanze und reichlich Frucht trage dein Wort in unserem Leben. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Johann Wolfgang von Goethe macht sich in seinem Faust etwas lustig über das hochheilige Geheimnis der Trinität. Ihr kennt vielleicht Faust 1, wo Faust stöhnt: Habe nun ach, Mathematik, die ganzen Naturwissenschaften, aber auch, in Klammern leider, die Theologie studiert. Einen Fall von höherer Mathematik, dass 1 gleich 3 beziehungsweise 3 gleich 1 ist. Dass also ein Gott in 3 Personen sei. Die Theologie, so hat es Martin Luther mal gesagt, wäre eminent praktisch. Eminent praktisch, die wahre Theologie. Also nicht Spekulation. Ich habe in meinem langjährigen Theologiestudium auch über manchem trinitätstheologischen Traktat vor allen Dingen der hochgelehrten und spekulativen Theologen des Mittelalters, allen voran des heiligen Thomas von Aquin, der wahrscheinlich der größte Denker aller Zeiten ist, gegrübelt. Und ich war dann für diesen mich entlastenden Satz Martin Luthers sehr dankbar, dass wahre Theologie also praktisch ist. Und wenn du allzu sehr grübelst, dass da der Teufel nicht weit ist, wie Luther sagt, außerhalb von Christus, Gott zu suchen, das sei vom Teufel. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man nicht ordentlich seines Theologiestudiums obliegen sollte und auch hier die Trinitätslehre gut und brav und fleißig studieren. Ja, was bedeutet das praktisch eigentlich? Was trägt das für unser Leben aus? Da könnten wir es halten wie der große Königsberger Philosoph Immanuel Kant, der in seinem Buch Die Religion in den Grenzen der bloßen Vernunft schrieb, gar nichts. Es komme einfach nur auf die moralische Anstrengung, also auf die Gott wohlgefällige Lebensanstrengung an. Also Gott will nicht unseren Gottesdienst, sondern dass wir brav und moralisch leben, bis an unser Ende. Das ist, liebe Brüder und Schwestern, eine gigantische Überforderung, das zu verlangen. Und er sagt, Gottesdienst braucht es gar nicht. Das ist, so sagt er, Afterdienst der Religion. Er hat eine Zeit lang neben dem Königsberger Gefängnis gewohnt und dort wurden die Insassen dazu angehalten, fromme Kirchenlieder zu singen. Und das ging ihr mächtig auf den Zeiger. Und sie werden wahrscheinlich auch so manchen Text verballhornt haben dort, diese wahrscheinlich nicht ganz so frommen Gefängnisinsassen. Also Moral, also gottgefälliges Leben, das reicht. Eine Generation später, bei den Romantikern war es dann Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der ja auch mit Niesky, dort ging er zur Schule, eine Beziehung hat und der sagt, naja, Religion, das ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Also nicht mehr Moral, sondern Emotion, Gefühl, ein Herrnhuter höherer Ordnung, wie er sich mal nannte, also ein Pietist. Ja, was ist es nun? Gefühl, Moral oder beides? Praktisch, was ist praktisch? Wir in unseren Gemeinden sind ja auch froh, Praktiker zu haben, Praktiker des Glaubens und Praktiker der Gedanken, des Herzens und der Hände. Handfeste Praktiker. Ich habe mal mit einem Pfarrer aus der Stadt gesprochen, der Großstadt, der sagt, sei froh, dass du auf dem Dorf bist. Da hast du in deinem Kirchenvorstand, habe ich nur studierte Leute. Da sind die Sitzungen lange und es kommt selten was dabei rum. Sei froh auf dem Dorf, da geht es vorwärts. Ja gut, Praxis. Viele Menschen wünschen sich auch einen praktischen Gott. Ein Gott, der sie beruhigt, der Unglück von ihnen fernhält, der sie versorgt. Ein Gott, der auch nicht so viele Forderungen an einen stellt. So einen praktischen Gott wäre aber ein Götze. Er wäre letztlich nicht anderes als mein Wunschbild, das ich an ihn herantrage. Wenn du Gott verstehst, hat der Kirchenvater Augustinus gesagt, ist es schon nicht mehr Gott. Si comprehendis non est Deus. Wenn du es verstehst, ist es in dem Moment schon nicht mehr Gott. Oder wie Bonhoeffer, einen begriffenen Gott, das gibt es nicht. Unsere Vernunft kann ihn nicht begreifen oder gar umgreifen und in unsere schlichten Verstandesmaßstäbe zwingen. Manch einer mag vielleicht mit den Augen gerollt haben, als wir vorhin das athanasianische Glaubensbekenntnis gebetet haben und innerlich gesagt, ja, ich hab's nun verstanden, lieber Athanasius, was du sagen willst. Aber es ist gerade in unserer heutigen Zeit so wichtig, wo auch andere Glaubensrichtungen in unserem Land Platz greifen, die eben sagen, das kann doch gar nicht sein, ein Gott in drei Personen, das ist doch eine Blasphemie. Es gibt nur einen Gott, den Ewigen, und zu dem gibt es auch überhaupt keinen Zutritt. Nur die Engel verschaffen mir dorthin den Zutritt. Weil eben Gott dort ganz monolithisch gedacht wird, braucht man eine ganz ausgefeilte Engellehre im islamischen Glauben. Für uns ist Gott ewig in drei Personen ewig. Nicht erst der Sohn, in der Geburt in Bethlehem. Da ist er nur seiner menschlichen Natur, ist er zeitlich begrenzt. Seiner göttlichen Natur, in der innertrinitarischen Liebesbewegung von Gott, Vater und Heiligem Geist, ist er ewig. Das ist freilich ein Mysterium stricte dictum, also ein Geheimnis der allerstrengsten, allerhöchsten Art. Der wahre, lebendige Gott ist ganz anders als unsere Vorstellungen. Er ist unbegreiflich. Was wir von ihm wissen können und sollen, das hat er uns in der Heiligen Schrift offenbart. Und er hat sich deshalb offenbart, weil wir ihn auf dem Weg unserer Vernunft zu unserem Heil nicht fassen können. Und das übersteigt unser Vorstellungsvermögen, führt uns manchmal auch an die Grenze des Erträglichen. Gerade das aber zeigt uns, dass Gott eben nicht von Menschen erdacht wurde, sondern wahrhaftig lebt und allmächtig ist. Gerade da, wo er gegen unsere Vernunft ist. Credo quia absurdum, hat Tertullian gesagt. Ich glaube, weil es absurd ist. Natürlich ist Gott nicht absurd. Aber gerade, weil er eben kein Bild meiner Vorstellung ist und sich als der ganz andere offenbart ist, hat genau in dem Sinne ist er auch der wahre Gott. Das Trinitätsfest führt uns Gottes Unbegreiflichkeit darin vor Augen, dass uns der eine Gott in drei Personen begegnet. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen, ein Gott. 1 + 1 + 1 = 1. Das ist Gottes Mathematik, Gottes höhere Mathematik, die unseren menschlichen Verstand übersteigt. Und diese unbegreifliche Eigenart Gottes wird ja schon im Alten Testament mehrfach angedeutet, eben zum Beispiel in unserem Predigtwort mit der Vision des Propheten Jesaja. Dreimal rufen die herrlichen Engel an Gottes Thron, die Cherubim, heilig. Kadosh, Hagios, Sanctus. Auch das schon ein Vorausbild der Offenbarung Gottes in drei Personen, dieses dreimal heilig. Dem einen Gott gilt diese Anbetung, dem einen Wesen, das Jesaja auf dem Thron sitzen schaut. Drei Flügelpaare besitzen jeder von ihnen. Einer von ihnen rührt mit einer einzigen glühenden Kohle Jesajas Lippen an. 3 und 1, das sind die vorherrschenden Zahlen dieser Vision, eben die dieses Geheimnis typologisch schon deuten, der heiligen Dreieinigkeit. So ist das ganze Alte Testament und das Neue in der Beziehung zwischen Verheißung und Erfüllung. Lasst euch da von niemandem was anderes einreden. Christus ist schon im Alten Testament. Der junge Mann Jesaja war zu dieser Zeit noch kein Prophet, er wohnte zu Hause bei seinen Eltern, er war noch jung. Er hatte bisher auch niemals Gottes Stimme gehört. Er war so ein ganz normaler Jugendlicher. Also normal kann man auch sein, wenn man Gottes Stimme hört natürlich. Aber er hat so dahin gelebt, ganz, hat die Religion auch erfüllt und so. Hat auch keine Vision gehabt. Und plötzlich, als er im Jerusalemer Tempel war, da kam der Heilige Geist schon über ihn und ließ ihn den Herrn, den Kyrios, erblicken. Wie er aussah, das beschreibt Jesaja nicht, denn das ist ja auch unmöglich, denn es übersteigt menschliche Worte. Wie sehr übersteigen schon gewisse Ereignisse unseres Lebens unsere Möglichkeiten, dies in Worte zu fassen. Wenn ein geliebter Mensch stirbt oder das Gefühl, die Erhabenheit von Liebe und Freundschaft zu beschreiben, gelingt ja nur den Dichtern eigentlich. Und wie sehr ist das dann bei Gott? Da gibt es keine Worte, da gibt es nur lautes Lob, das Gotteslob also, was wir endlich wieder tun in unserer Kirche. Sehr schön, dass ihr das macht. Das steht zuerst. Die Cherubim loben Gott. Ehrfurchtsvoll bedeckt ihr Gesicht und ihre Blöße. Und gewaltige Rauchwolken wie von großen Rauchopfern steigen die Gebete der Menschen sichtbar empor. Die Gebete steigen zu Gott empor, wie Licht, das im Rauch sichtbar gemacht wird. wird. Jetzt hier in Weigersdorf, nicht nur in der Kirche, auch im Ort, in unserem Land, in unserer Heimat, auf der ganzen Welt steigen jetzt Gebete zu Gott. Und zwar immer schon. Angesichts dieser gewaltigen Erfahrung fühlt Jesaja seine Lebenskraft schwinden. Er meint, er müsse sterben. Es ist immer so, wenn uns Gott begegnet, auch in unserer Seele, in einer Erfahrung, dann spüren wir in dieser Begegnung unseren unendlichen Abstand zu ihm, nämlich als Sünder. Es war bei Petrus auch so, der dann in den See: Weich von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe das auch schon erfahren, Menschen zu begegnen, wo man weiß, man ist ihrer nicht würdig. Dass wir mit Menschen zusammenleben dürfen, die ganz erfüllt sind von der Gnade Gottes, und solche Menschen gibt es. Ich habe einen solchen Menschen am Freitag begraben in Klitten. Merkt man im Nachhinein, welch ein Gnadengeschenk das ist, in der Nähe eines solchen gotterfüllten Menschen zu sein. Und wie viel mehr ist es, in die Nähe des allmächtigen Gottes zu kommen, die unmittelbare Gegenwart zu erfahren. Und da heißt es ja viele Mal in der Bibel, wenn ein Mensch Gott sieht, erschreckt er über die Maßen und meint, er müsse sterben. Wer Gott sieht, muss sterben. Manchmal wünsche ich mir schon, Gott würde uns Christen auch mal so direkt in seiner Herrlichkeit begegnen, damit wir ihn wieder fürchten lernen, Ehrfurcht vor ihm haben. Wie oft verstoßen wir gegen das zweite Gebot? Kennt ihr? Ach Gottchen, höre ich manches Mal, könnte ich mich sehr drüber aufregen. Und da ist es auch an euch, dem sagen so, das sagt man nicht, auch die Kinder schon. Auch. Ich sage das auch mal der Oma, einer Oma gesagt. Nicht natürlich hier nicht so, sondern mit Schmäh, mit, man kann es ja liebenswürdig auch sagen. Nicht? Da ist vieles, oder der liebe Gott, der liebe Gott, Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist aber nicht der Gott, wie er sich im Alten und im Neuen Testament offenbart. Was uns fehlt, ist oft das Erschrecken über Gottes Heiligkeit und über unsere Schuld. Das gehört zusammen. Das Bewusstsein, dass wir ihm ganz und gar ausgeliefert sind. Dass unser Leben jeden Moment unseres Seins durch ihn in diesem Sein gehalten wird. Und nicht irgendwie abläuft nach irgendwelchen Gesetzen, das auch. Aber er hält uns im Sein, in jedem Augenblick. Ohne ihn würden wir ins Nichts zerfallen. Aber Gott braucht uns gar nicht in seiner Herrlichkeit zu erscheinen. Wir brauchen nur in die Heilige Schrift zu sehen. Da können wir nachlesen, wie er wirklich ist. Und wenn dann einst am jüngsten Tag Jesus Christus wiederkommt mit all seiner Herrlichkeit, dann werden wir auch eine ähnliche Erfahrung machen wie Jesaja damals. Aber nun wollen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass Jesaja gar nicht sterben muss. Gott straft ihn nicht um seiner Sünde willen, sondern er vergibt Sünden. Das ist die einzige Stelle in der alten Lutherbibel, die Luther in sogenannten Versalien, also in ganz besonders großen Buchstaben gesetzt hat. Dass Gott Sünde vergibt, ist in der Lutherbibel am allergrößten geschrieben, im Erstdruck. Um anzuzeigen, das ist das vornehmste Werk Gottes. Die Trennung aufzuheben. Denn wir sind unendlich durch unsere Sünde getrennt vom allheiligen Gott. Aber er will das nicht so stehen lassen. Gott arbeitet für uns, dass ihm die Haut raucht. Auch wunderschön durch Luther eine Jesaja-Stelle übersetzt. Ja, und er tut es in dieser Vision auf eine ganz merkwürdige Weise, diese Sündenvergebung. Er lässt seine Lippen mit einer glühenden Kohle vom Brandopferaltar berühren, von dem Altar also, wo in alttestamentlicher Zeit die Sündopfer dargebracht wurden. Eine einzige glühende Kohle, Sinnbild der glühenden Liebe des einzig wahren Gottes. Es gibt kein anderes Motiv dafür, dass Gott uns vergibt. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum er uns Sündern ja überhaupt sich überhaupt mit dieser Welt und dieser Generation, in der wir leben, überhaupt noch abgeben sollte. Das möchte ich jetzt nicht alles aufzählen, was in unserer Zeit oder über viele Jahrhunderte gemacht wird. Schutz des Lebens, eine widerwärtige Knechtung auch, Unfreiheit, Lüge, Heuchelei, Gier, Machtgier vor allem. Oder wie verhalten wir uns? Vielleicht manchmal unter frommer Maske, aber auch nicht so, dass es Gott gefällt. Warum gibt er sich mit uns überhaupt noch ab? Warum hat er Israel erwählt? Im 5. Buch Mose steht es. Weil ich es liebte. Nicht, weil es so schön war, so moralisch oder emotional, sondern weil ich es liebe. Warum liebe ich dich? Weil ich dich liebe. Da kann ich keine Begründung geben. Nicht, weil du blaue Augen hast, gut kochst oder weniger gut. Weil ich dich mit einem Blick der Liebe erfasse. Und dies halte ich fest. Und so ist es auch bei Gott. Seine glühende Liebe, die dann Jahrhunderte nach Jesaja in Jesus Christus und im neuen Bund Gestalt gewonnen hat. Seine glühende Liebe, mit der er uns auch heute wieder in diesem Gottesdienst konkret begegnet. In seinem wunderbaren Wort, Römerbrief, das wunderbare Evangelium von Nikodemus und jetzt dann auch im heiligen Abendmahl. Die glühende Kohle, die vergebene Liebe Gottes verletzt Jesaja nicht und tut ihm auch nicht weh. Dieser Schmerz hilft und heilt vielmehr, denn sie reinigt ihn von aller Sünde, so wie Edelmetalle, wenn sie gefördert werden, eben von den Schlacken befreit werden muss, damit sie rein werden. So ist auch in unserem Leben noch viel Schlacke. Und wenn wir darüber Schmerz empfinden, wenn Gott mit uns arbeitet und an uns arbeitet und uns läutert, dann sollen wir diesen Dienst Gottes an uns auch gewähren lassen, wenn es auch schwer fällt und manchmal wehtut. Ich habe nicht viele geistliche Erfahrungen gemacht, aber einige schon. Ich kann sagen, in den Momenten, wo ich wirklich ganz unten war und dort die Hände gefaltet habe, dort hat mich immer ein Wort erreicht, was ich vielleicht früher schon 100-mal gehört und gelesen habe, was aber genau in diese Situation hineingeschlagen hat. Das heißt, ich muss erstmal entleert werden von mir selbst, damit Gott mich wirklich füllen kann. Das tut durchaus weh, aber es ist ein heilsamer Schmerz. Aber das erkennt man nicht in der Situation. Das erkennt man erst im Rückblick auf diese Situation. Ja, er wurde gereinigt, Jesaja, und was passiert dann? Gott fragt, wohin, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Unser, wieder eine auf die Trinität hinweisend, unser Bote. Da meldet sich Jesaja bereitwillig und sagt, hier bin ich, sende mich. Es gibt solche Typen, die sagen, hier bin ich, sende mich, ich mach das. Gibt es auch in der Gemeinde, bestimmt in der Weigersdorfer Gemeinde auch. So Leute, die immer sich senden lassen, immer da sind, immer präsent, immer helfen, sich anbieten. Guck jetzt keinen an, um nicht alle angucken zu müssen. Aber ihr wisst ja, ne, wie es ist. Und das ist gut so. Es gibt solche Jesajas auch in jeder Gemeinde. Es gibt aber auch Jeremias. Und das durchaus mit Grund. Die sagen, ich bin noch zu jung. Ich kann noch nicht, ich traue mir das nicht zu. Oder es ist zu schwer. Und für Jeremia war es ja wahnsinnig schwer, wenn wir auf sein Leben schauen. Hier ist der königliche Prophet. Jesaja sagt, ich mach das. Und so soll es auch bei uns sein. Gottes vergebene Liebe hat uns angerührt bei unserer heiligen Taufe. Gottes vergebene Liebe rührt uns an, wie Jesaja durch die Kohle, bei der Sündenvergebung. Gottes vergebene Liebe rührt uns an im heiligen Abendmahl. Und wenn wir unser Herz nicht zuschließen vor dieser Liebe, dann wird sie das Herz läutern, lauter, rein machen und erneuern, damit es gefüllt werden wird mit göttlicher Liebe. Und dann werden wir letztlich bereit sein, auch uns von Gott senden zu lassen. Das muss nicht das große Werk so eines hauptamtlichen Propheten sein wie Jesaja. Nein, jeder von uns kann mit seinen Gaben und an dem Platz, an den ihn Gottes Liebe gestellt hat, diese Liebe auch weitergeben. Er kann trösten, konkret helfen, beraten, ermuntern, ermahnen auch. Auch das muss man sich trauen, auch mal zu ermahnen. Oder wenn er sich ganz einfach Zeit nimmt. Jesajas Mission bestand darin, die Menschen seiner Zeit zur Umkehr zu rufen. Das ist nicht schön, macht keiner gerne. Ne? Man will lieber das Schöne, wo man sich beliebt macht, verkündigen. Nein, ein Prophet wird berufen, damit er Umkehr verkündet. Allerdings sah Gott voraus, dass dieser Bußruf bei den meisten nichts ausrichten würde. Die meisten Menschen, das ist genauso wie heute, waren und bleiben taub und blind für das Wort Gottes, weil ihre Herzen sozusagen von einer dicken Fettschicht umgeben sind. Sie ändern ihren Sinn einfach nicht. Das ist wie, wenn man einen Ochsen ins Horn fitzt, wie mein Vater immer sagte, auf mich schauend. Du änderst dich nicht. Er sagt, verstocket das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Die Verkündigung des Jesaja würde bei den meisten nichts bewirken. Und so würde das Strafgericht über Gottes altes Bundesvolk dann doch kommen, so wie Gott bereits durch Mose warnend angekündigt hatte, nämlich die Eroberung Israels, die Vertreibung, Gefangenschaft und Zerstreuung der Menschen. Auch in unserem Volk hat es das gegeben, Vertreibung, Gefangenschaft, Zerstreuung. Und wir wissen nicht, was noch kommen wird. Denn wo Gott verschwindet, auch als Vokabel aus dem Sprachgebrauch, in dem Sinne, wie sie gebraucht werden soll, da ist alles erlaubt. Wo Gott nicht anerkannt wird und seine Gebote, dort entsteht das Chaos und dort entsteht letztlich auch Gottlosigkeit und Tod. Eine Kultur, eine Unkultur des Todes. Deshalb seid wachsam. Und das sage ich ganz bewusst, indem alles, was heutzutage gefordert wird oder worauf man uns vorbereitet, was wir tun sollen. Seid wachsam und unterscheidet die Geister. Liebe Brüder und Schwestern, aber es bleibt etwas. Ein Rest bleibt übrig. Wir haben gestern im Pfarrgarten, wir machen unser, bauen ein neues Nebengebäude und machen so ein bisschen Roden. Auch ein paar Bäume, die da von den Vorgängern gepflanzt worden sind. Na, Koniferen und was weiß ich, Fichten und so weiter. Heute macht man, stellt man sowas nicht mehr auf. Reißen wir raus und ihr kennt das Wort mit Stumpf und Stiel. Na, wir haben es im Radlader raus und dann die letzten Wurzeln auch noch mit der Hacke und so, dass nichts nachwächst. Dass nicht so ein Kräpel wie so eine Konifere oder so eine Fichte nochmal nachwachsen. Und das ist das Bild hier, was Jesaja hat. Es bleibt ein Wurzelstock. Es bleibt eine Wurzel übrig, selbst wenn das Volk abgehauen, vertrieben wird. Es bleibt übrig und daraus wächst ein neues Reis empor. Es ist ein Ros entsprungen, singen wir zu Weihnachten. Ein Reis entsprungen, das wächst nach. Dieses Volk wächst nach und dieses Volk ist nachgewachsen im neuen Bundesvolk, in der Kirche nämlich. Und dieses Ros, was entsprungen ist, ist Jesus Christus. Es ist in unserem Leben auch so. Manchmal fühlen wir uns auch wie abgehauen, wie ein Baum gefällt. Oder manchmal auch die Heimat, eine ganze Generation, wie gefällt. Und dann bleibt doch noch ein Reis übrig und daraus kann etwas Neues herauswachsen. Eine neue Linde, eine Hoffnungslinde und eine Glaubenseiche wachsen heraus. Ich habe das oft erlebt in meinem Leben. Ich hatte mal eine Beerdigung in Wiener Neustadt, das war ein hoher Sozi, SPÖ, und wusste ich gar nicht so. Ich kam da rein, der Sarg oder eine Urne, glaube ich, und Riesennelken, also ganz voller roter Nelken. Also das war noch das letzte Bekenntnis, noch im Tod. Und ich dachte, oh, mein lieber Herrgott, was mache ich jetzt? Ich muss die doch irgendwie erreichen. Die guckt mich auch so alle ein bisschen an. Da. Die Pfarrer gelten ja so als konservativ, zum Teil zu Recht. Und saßen die ganzen Genossen da in der ersten Reihe, um von ihrem, das war ja auch irgendwie ein Chef dort der Partei in Wiener Neustadt. Und ich habe es tatsächlich durch den Heiligen Geist geschafft, die ein Stück anzurühren oder auch zu trösten oder wieder zum Glauben auch. Und was war die Folge? 2 Generationen war Ruhe mit christlichem Glauben. Und dann haben taufen lassen, manche haben kirchlich geheiratet. Eine Frucht dieser Beerdigung. Ist es auch so wichtig? Da ist wieder was gewachsen. Und die Kinder sind getauft und jetzt geht es weiter. Und also nie auch aufgeben, so es wird alles weniger, es kommen immer weniger Leute in die Kirche. Es wird etwas wachsen, immer wieder, was ausgesät ist. Liebe Brüder und Schwestern, lassen wir uns an Gottes unbegreiflicher, großer, glühender, vergebener Liebe genügen. Das reicht uns. Gott, der wie Martin Luther so wunderbar sagte, ein glühender Backofen voll Liebe ist. Lassen wir uns von einer Kohle aus diesem Ofen entzünden. Dieses Feuer in unser und anderer Leben weitertragen. Nur was brennt, kann leuchten. Möge dieses Licht, unser kleines Licht, unsere kleine glühende Kohle, in die Finsternis unserer Lebenswelt leuchten. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu.